Green Bay war am vergangenen Wochenende so ein bisschen was wie der Nabel der Footballwelt. Und das ausnahmsweise mal nicht wegen der Packers, sondern die Stadt im US-Bundesstaat Wisconsin war der Schauplatz des diesjährigen Draft. Und der hielt, was er versprach: Show, Glamour, Drama und natürlich die Picks der besten College- und University-Spieler. Viel zu viel für mich allein. Und deshalb bin ich froh, mit Philipp Pawelka, einem echten Experten, an meiner Seite zu haben. Hallo, Philipp.
Hi Mario, du sagst es, Green Bay, die NFL Draft, eine wirklich aufregende Zeit für jeden Football-Fan, für jeden NFL-Fan und die Show hat mal wieder geliefert.
Ja, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Sie hat also deine Erwartungen erfüllt oder hattest du dir mehr versprochen? Was hat dich vielleicht so ein bisschen überrascht und wo hast du gesagt, das ist Business as usual?
Naja, wir haben ja vor der Draft ja auch schon zusammen gesprochen und da haben wir gesagt, es war relativ ruhig. Es gab keine Trades, es gab keine Aufregung vorher. Und dann ging es sofort los. Ne? Gleich der zweite Pick gab es schon mal einen Trade. Da kamen die Jacksonville Jaguars nach vorne, um sich ihren Wunschspieler zu holen. Später gab es auch noch weitere Trades im Verlauf des Ganzen. Ich meine, insgesamt waren es 4 Stück. Also, es war genau das, was man erwartet hat. Es war Aufregung da, es waren Trades da. Es waren Spieler, die man so erwartet hat, da. Es waren aber auch Dramen dabei, was Spieler angeht, die, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, die vielleicht aus der ersten Runde rausgefallen sind, auch aus den weiteren Runden. Ich meine, für mich als Football-Fan, als NFL-Fan, das war eine runde Veranstaltung, das, was man erwartet, mit allen Zutaten, die eine gute Draft braucht.
Na, das klingt doch gut. Dann lass uns doch mal auf die Top 5 Picks schauen. Also, der Nummer 1 Pick schlechthin, das ist ja dann der mit den größten Erwartungen. Cam Ward, ein Quarterback zu den Tennessee Titans. Für dich überraschend oder hättest du ihn auch da erwartet?
Nein, das haben wir erwartet, das haben auch viele Experten vorher erwartet. Auch in unserer Unterhaltung vorhin haben wir gesagt, Cam Ward ist eigentlich der einzige Quarterback, von dem man sich sicher ist, das war oder sicher war, die Experten, das ist ein First-Round-Pick, das könnte ein Franchise-Quarterback werden. Es ist natürlich nicht sicher, dass er das erfüllen kann, diese Erwartungen, aber er ist der, den man am sichersten ansieht, was die Quarterbacks angeht. Deswegen die Tennessee Titans. Sie haben es mit Will Levis versucht in den letzten Jahren, er hat Potenzial gezeigt, aber letztendlich konnte er sich nicht durchsetzen. Und da war es relativ klar, dass wenn ein Quarterback als erster geht, dass es der Cameron Ward sein wird. Die Tennessee Titans wollten einen Quarterback, sie haben einen Quarterback bekommen und sie haben ihren Wunsch-Quarterback bekommen. Für mich keine Überraschung an Nummer 1.
Gut, Nummer 2, Travis Hunter, der war ja im Vorfeld vor allem auch deshalb so eine ganz große Nummer, weil er ja im College zwei Positionen gespielt hat, sowohl Wide Receiver als auch Cornerback. Er hatte gesagt, das will er auch in der NFL. Er wird er aufhören, so seine Worte damals. Jetzt geht er zu den Jacksonville Jaguars. Erlauben die ihm beides?
Jackson und Jaguars haben jetzt schon gesagt, sie werden ihn beides schon mal trainieren lassen. Erstmal. Sie werden ihn sowohl in die Offense, also Defense Meetings geben und werden ihm Plays Offense und Defense geben, jetzt in den nächsten Wochen, wo es dann langsam in die OTAs geht und dann später in die Minicamps und so weiter und so fort. Also zunächst sagen sie, sie wollen ihm die Chance geben, zu zeigen, was er auf beiden Seiten des Balles kann. Wie weit das geht, werden wir sehen. Ich bin immer noch skeptisch, dass er beides Vollzeit machen kann. Interessanterweise, wenn man die Experten sich angehört hat, waren die hauptsächlichen Needs, also das, was die Mannschaft braucht vor der Draft, die Jacksonville Jaguars, war Receiver und Cornerback. Und dann draften sie Nummer 2 einen, der beides kann. Also so kann man auch Effizienz beschreiben. Ein Spieler, der beide Needs dieser Mannschaft deckt. Die Frage ist, wo wird er mehr spielen? Also die Vermutung war, dass er erstmal als Corner Vollzeit spielen will und dann eben ein Paket in der Offense bekommt. Die Zeit wird es aber zeigen. Aber du sagst, die Nummer 2, das war die erste Überraschung für mich. Nicht, weil es Travis Hunter war, sondern weil es die Jacksonville Jaguars waren und nicht eben die Cleveland Browns an der Stelle und vielleicht eben Hunter gepickt haben oder später in der Runde, oder in den Pick später die Giants. Also keine Überraschung, dass Travis Hunter so hoch geht. Überraschend, dass die Jacksonville Jaguars so weit nach vorne gesprungen sind, um sich zu holen.
Ja, ein bisschen überraschend war dann auch, dass der Papa von Travis Hunter beim Draft mit dabei war, weil eigentlich hätte er es ja gar nicht gedurft. Ne? Der brummt eine Bewährungsstrafe ab, die verbietet ihm eigentlich das Reisen. Und ein Richter hat dann gesagt, er darf trotzdem mit hin. Das war natürlich bestimmt auch schön für den Sohnemann.
War mit Sicherheit emotional für ihn. Er geht zurück nach Hause, nach Florida auch. Und dass der Vater da dabei sein durfte, ist natürlich hervorragend. Da sieht man auch, ne, Football hat schon eine besondere Bedeutung, besondere Macht in den USA. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in Deutschland möglich wäre, für einen jemanden, der verurteilt ist, zu einer bestimmten Strafe, diese auszusetzen, weil sein Sohn irgendwie Fußball spielt. Ist aber in den USA ein bisschen anders. Für ihn sehr schön, für den Vater sehr schön. Ich glaube, am Ende tut es keinem weh. Im Gegensatz zu kann man natürlich auch Leute glücklich machen. Und wir haben eine emotionale Geschichte mit dabei erlebt.
Gespannt haben bestimmt auch die Fans der New York Giants auf diesen Draft geschaut, dass diese Franchise in den vergangenen Jahren nicht unbedingt toll performt hat. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ihr erster Pick heißt Abdul Carter, ist ein Defensive End.
Abdul Carter, Nummer 1 gerankt als Spieler vor der Draft, jetzt was allein nur den Spieler an sich angeht, also jetzt keine Position und so weiter. Und das hat er auch bestätigt. Für mich auch die erste so ein bisschen Überraschung in dieser Draft, weil man viele erwartet haben, die New York Giants, die werden wahrscheinlich einen Quarterback nehmen. Klar, vielleicht Abdul Carter, aber wenn an Stelle 3 noch ein Quarterback da ist, dann könnte es sein, dass sie ihn nehmen. Haben sie nicht getan. An Stelle 3, später nochmal, kommen wir noch da drauf. Sie haben sich den besten Spieler dieser Draft geschnappt, das ist Abdul Carter. Jetzt haben sie eine Killer-D-Line, jetzt haben sie einen Killer-Pass-Rush, den sie da zusammengebaut haben. Und später, das kann man glaube ich schon ein bisschen vorwegnehmen, haben sie auch noch ihren Quarterback-Wunsch, beziehungsweise ihren Wunsch-Quarterback sich geholt. Also die Giants für mich einer der Sieger dieser Draft. Und wir hatten die vorher auch so ein bisschen im Fokus gehabt, in der vorigen Folge haben wir uns unterhalten, auf welche Teams liegt bestimmt die größte Last? Und da muss man sagen, da die Giants, die haben vor der Draft schon wirklich viel zu kämpfen gehabt und viel hing an dieser Draft. So weit, so gut. Ich meine, sie haben gut gedraftet. Die Zeit wird aber zeigen, wie gut sie tatsächlich gedraftet haben.
Okay, also auf diese Franchises gehen wir nachher nochmal ein. Nummer 4, Will Campbell, ein Offensive Tackle, New England Patriots.
Ja, die New England Patriots bauen wieder von vorne so solide auf, wie es Freddy Bill Belichick gemacht hat. Es geht um D-Line, es geht um O-Line, es geht um die Jungs, die die harte Arbeit verrichten. Es geht darum, ihren jungen Quarterback Drake May zu schützen. Es geht darum, ihm Zeit zu geben, in der Pocket sich zu entwickeln. Drake May hat bewiesen, er hat das Zeug zu einem Starter in der NFL, hat er letztes Jahr gezeigt. Und jetzt hat man mit Will Campbell den besten Tackle in dieser Draft geholt. Interessant fand ich sehr schön von ihm, die Emotionen, die man von ihm gesehen hat, als er dann auf die Bühne geholt wurde, wo er erst mal ein paar Mal schlucken musste und kein Wort rausgebracht hat. So gerührt war er davon und hat dann gesagt, seine Worte waren, ich werde meinen Quarterback mit meinem Leben verteidigen, also mach dich schon mal drauf bereit, ich gebe alles. Fand ich sehr gut, sehr emotional, nicht so vielleicht abgezockt oder Showmanship, wie man es woanders sehen kann. Wirklich, hier scheint so ein Junge von nebenan zu sein, der einfach glücklich ist und bereit ist, alles für die Patriots zu geben. Für mich ein typischer Patriot, wie ihn früher Belichick gern gehabt hätte. Und jetzt natürlich sein Nachfolger, der ja bei Belichick gelernt hat. Ich glaube, der sieht sowas auch gerne.
Ja, und dieses Emotionale, dieses Patriotische passt einmal zu den Patriots und ist natürlich so typisch amerikanisch. Ja, und dann Nummer 5, dann die Cleveland Browns mit Mason Graham, einem Defensive Tackle.
Ja, dieser Draft, viele D-Line-Spieler, O-Line-Spieler, also viel von den sogenannten dicken Jungs an beiden Line of Scrimmages. Und Mason Graham war ja als einer der zwei besten Tackles gehandelt worden vor dieser Draft. Cleveland Browns dann überrascht an Stelle 5. Jetzt sagt er immer noch, jetzt sind zurückgedraftet, haben noch keinen Quarterback gewonnen. Aber jetzt sind immer noch Quarterbacks verfügbar, den werden sie nehmen. Haben sie nicht getan. Sie haben sich dafür entschieden, Myles Garrett da Unterstützung zu geben auf der D-Line und insgesamt die Defense zu verstärken. Die Cleveland Browns Draft, kommen wir vielleicht ein bisschen später nochmal drauf, ist ein bisschen komisch zu bewerten, wie sie gedraftet haben am Ende, aber wird auch hier die Zeit zeigen, wie gut sie es gemacht haben. Auf jeden Fall haben sie Mason Graham, einen Spieler von Michigan, dem man schon eine lange Karriere in der NFL voraussagt. Das war ein relativ sicherer Pick.
Vor dieser Draft wurde auch so ein bisschen spekuliert, sie könnte so ein bisschen das Comeback der Running Backs ein bisschen präsentieren. Und du hast ja festgestellt, es sind durchaus einige Running Backs weggegangen.
Ja, in den ersten zwei Runden sind es, glaube ich, 5 gewesen. Und an Nummer 6, wir haben ja erstmal die 5 ersten besprochen, Nummer 6, Ashton Jeanty, ein Ausnahmeathlet, ein Ausnahmetalent, der Nummer 1 Running Back dieser Draft, da bestand keine Frage daran. Die Frage war, wird er so lange im Pool bleiben, bis die Las Vegas Raiders dran sind? Ist er? Die Raiders haben sich den besten Running Back in dieser Draft geschnappt. Einen, der ihr Backfield über viele Jahre bestimmen kann. Und ich muss sagen, da hat man gesehen, dass die Running Position jetzt wieder an Wichtigkeit in der NFL gewinnt. Das hat sicher damit zu tun, dass letztes Jahr, beziehungsweise die letzten 2 Jahre, Running Backs herausragende Rollen in ihren Teams gespielt haben. Da ist Saquon Barkley natürlich, sind die Ravens, die sehr auf den Running Back gesetzt haben. Da ist auch McCaffrey, der letztes Jahr zwar verletzt war, aber das Jahr davor Offensive Player of the Year war bei den 49ers. Also die Running-Position hat, man hat gesehen, wenn man einen herausragenden Running Back hat, kann er auch noch in der heutigen Zeit, in dieser Passing-Liga-Zeit, immer noch ein Team mittragen und erheblich zum Erfolg beitragen. Ashton Gentry, ein Beweis dafür.
Du hast das Thema Drama schon angesprochen und dieses Drama hat in diesem Jahr tatsächlich einen Namen, Shedeur Sanders, der Quarterback und Sohn der NFL-Legende Neon Deion Sanders. Viele Experten haben ihn ganz vorne gerankt, viele haben erwartet, dass er ganz früh weggeht und dann wird er quasi durchgereicht. Erst in Runde 5 wurde er dann von den Cleveland Browns, ich sag's mal so, erlöst. Wie erklärst du das?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist ein Thema, über das viel gesprochen wird, aber ich glaube, es ist auch wert, viel zu sprechen, weil es einfach das größte Drama ist, in der NFL Draft, an das ich persönlich mich erinnern kann. Es gab schon immer Spieler mal, die ein bisschen nach hinten gefallen sind und nicht da gedraftet wurden, wo man das prognostiziert hat. Aaron Rodgers wäre zum Beispiel so einer. Aber wir reden mal von der ersten Runde, ne? Und das ist ein Fall, den man selten so sieht und bei einem sehr, sehr High-Profile-Spieler. Also jetzt nicht nur irgendeinem Spieler, sondern einem besonderen Spieler mit einer besonderen Geschichte. Wie erkläre ich mir das? Also, wenn man den ganzen Draft-Prozess begleitet hat, ne, seit Ende der College-Saison, dann war es ja am Anfang so, es war Cam Ward und es war Shedeur Sanders. Die zwei Top-Quarterbacks. Die werden die Top-Draft-Picks werden. Je näher man in die Draft kam, desto mehr hat sich dann Cam Ward als die Nummer 1 rauskristallisiert. Und Shedeur Sanders war dann die klare Nummer 2, hat man gesagt. Außer vielleicht verliebt sich ein Team in ihn, vielleicht kann er noch vor Cam Ward gedraftet werden, aber Cam Ward der sichere Pick. Komischerweise, je näher es an die Draft ging, desto mehr Stimmen hat man gehört und man sagte, ah du, ja, Shedeur Sanders ist vielleicht doch nicht so der Top-Top-Top-Erstrunden-Pick, wie man das vermutet hatte. Kurz vor der Draft kamen auch Berichte raus, wonach mehrere Executives aus der NFL zwar anonym, aber doch deutlich zu verstehen gegeben haben, dass die Meetings, die sie mit Shedeur Sanders hatten, nicht gut gelaufen sind, dass sie sein Verhalten, seine Herangehensweise ihnen nicht gefallen hat, dass das vielleicht alles nicht so gut ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und da waren auch teilweise kurz 2 Tage vor der Draft kam ein Bericht raus, der ihn wirklich, muss man sagen, rund gemacht hat. Da blieb kein trockenes Haar an ihm dran. Da hat ein NFL-Executive gesagt, das war ein Desaster, das hat er schon lange nicht gesehen, so ein schlechtes Interview und so ein Verhalten von einem Spieler. Und dann hat man aber gesagt, gut, das ist jetzt einer. Am Ende hat sich herausgestellt, es haben wohl viele Teams so gedacht. Jetzt fangen wir mal einfach als Spieler. Als Spieler ist Shedeur Sanders nicht der beste Athlet in diesem Draft gewesen. Er ist ein Spieler, dem man nicht den stärksten Arm nachsagt. Er ist auch ein Spieler, der nicht am besten mit dem Ball vielleicht auch mitlaufen kann. Also das sind das, was gegen ihn spricht. Und dann reden wir schon mal von den Giants, ne, die ja später nochmal in die erste Runde hochgesprungen sind, um ihren Quarterback zu nehmen und haben dann Jackson Dart genommen. Und Jackson Dart ist eher so ein Typ, so ein bisschen wie Josh Allen. Deswegen hat ihn ja Brian Daboll, glaube ich, genommen. Einer, der physisch ist, der einen starken Arm hat, der größer ist, aber auch zu Fuß sehr gefährlich sein kann. Aber man sagt, okay, wie kann es sein, dass Jackson Dart auf einmal vor Shedeur Sanders ist? Genau deswegen, weil die Giants einen Typen gebraucht haben und Jackson Dart ist dieser Typ von Spieler, den sie brauchen. Und Shedeur Sanders, ich glaube, das, was die Defizite, die er hatte als Spieler, die er zum Teil übertrumpfen konnte, eben dadurch, dass er sehr präzise wirft. Also hat, glaube ich, 74, 75% Completion Rate, also sehr hohe Completion Rate. Dass er ein Kämpfer ist. Also er wurde unheimlich oft gesackt und gehittet bei Colorado, ist immer wieder aufgestanden, hat sein Team immer angetrieben. Man sagt ihm auch, er ist eigentlich auch ein guter Leader im Team gewesen. Und ich glaube, das konnte er dann nicht mehr aufwiegen. Die Teams haben sich ja intensiv mit ihm beschäftigt vor der Draft und haben anscheinend mehrere Quarterbacks vor ihm gesehen. Dass man das vorab nicht sagt, ist ganz klar. Kein Team in der NFL verrät vorab, welche Pläne sie bezüglich welchen Spieler haben. Man will ja immer Poker. Und deswegen haben alle gesagt, ja, Shedeur Sanders, super top. Aber am Ende hatten sie einen anderen Quarterback, die gedraftet haben, den sie lieber hatten, der besser in ihr System vielleicht passt. Ich glaube, das ist ein großer Teil davon. Und der zweite Teil davon ist, ich glaube, das kann man nicht leugnen, ist, dass womöglich einige Teams abgeschreckt wurden von dem, ja, in Anführungsstrichen, Zirkus, den Shedeur Sanders wahrscheinlich mit sich bringen wird. Spricht sein Vater, die Frage ist, Inwiefern wird sich Sanders Senior da mit einmischen oder versuchen in die Entscheidung des Teams? Inwiefern wird er seinen Sohn da versuchen zu pushen, wenn er bei einem Team ist? Muss man damit auch rechnen, dass man auch ihn praktisch mitdraftet, wenn man seinen Sohn mitnimmt? Und ich glaube, das hat vielleicht einige Teams auch abgeschreckt. Und das verbunden mit der Tatsache, dass ja auf der spielerischen Seite nicht alles top war, hat, meine ich, dazu geführt, dass er dann bis zur fünften Runde warten musste.
Diese Personalie hat es ja tatsächlich bis ins Weiße Haus geschafft. Also US-Präsident Donald Trump hat nach der ersten Runde sich via Social Media, wie er das so gerne macht, gemeldet und hat gemeint, was ist mit den NFL-Besitzern los? Sind sie dumm? Deion Sanders war ein großartiger College-Football-Spieler und in der NFL war er noch besser. Er ist auch ein sehr guter Trainer, klug und schlau. Deshalb hat Shador, sein Quarterback-Sohn, phänomenale Gene und ist bereit für Großes. Hast du gewusst, dass Donald Trump so ein Football-Experte und Fan ist?
Na, Donald Trump war ja auch mal, meine ich, Mitbesitzer eines XFL-Teams, wenn mich nicht alles täuscht. Hat versucht, über viele Jahre, glaube ich, ein NFL-Team zu kaufen mit oder beziehungsweise Mitbesitzer zu sein. Hat man ihm verwehrt. Also, er war schon immer irgendwie Football interessiert. Und es ist klar, dass sich da einmischt. Das ist auch ein Thema, über das sehr viel gesprochen wird. Und da will natürlich jeder mitreden. Und wir haben es schon zu Tode getreten, das Thema. Aber Deion Sanders ist nicht einfach irgendein ehemaliger NFL-Spieler. Das ist der ehemalige NFL-Spieler, der ja bis heute unheimlich präsent ist in allen Medien, nicht nur in Footballkreisen. Und da verwundert es nicht, dass da jeder seinen Senf dazugeben will. Ja, trotzdem, egal wie man es dreht und wendet, wer da mitspricht oder nicht, es ist eine Riesenüberraschung, dass er so lange warten musste, dass ihn viele Teams überhaupt nicht angefasst haben und dass die Cleveland Browns, die letztendlich schon gedraftet haben, auch sechsmal vor ihm jemand anderen gedraftet haben, bis er ihnen praktisch in den Schoß gefallen und sie sagten, da kann man jetzt nichts mehr falsch machen. Jetzt müssen wir ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was bedeutet das für Shedeur Sanders? Es ist ein Fluch und es ist aber auch ein Segen. Shedeur Sanders, wenn er in der ersten Runde irgendwo gedraftet wird, sind die Erwartungen natürlich unheimlich groß. Ja, da sagt man, hey, wenn der jetzt mal kurz mal was nicht passt, und dann freuen sich vielleicht viele und dann fällt er auf die Schnauze und dann fliegt ihm das Ganze um die Ohren und er ist doch nicht so gut und er ist nur wegen dem Papa da, bla 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 bla. Also unheimlicher Druck auf den jungen Mann. Jetzt geht er nach Cleveland als Fünftrunden-Pick. Das heißt, der Druck fällt schon mal ab. Das Team hat nicht so viel in ihn investiert. Trotzdem ist er bei Cleveland, die auf einer Quarterback-Position ja ein Chaos haben. Da ist ja keiner dabei bei Cleveland, von dem man sagt, naja, das ist der unangefochtene Starter. Ja, das heißt, er hat trotzdem die Möglichkeit, in Ruhe vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Besonnenheit, sich diesen Platz zu erkämpfen. Jetzt kann er wirklich beweisen, okay, ich bin der Quarterback von dem alle dachten oder vorab dachten, er ist der Superstar. Und ich werde es euch beweisen, ohne dass ich ein First-Round-Pick bin und diesem Druck gerecht werden muss sofort. Also, vielleicht ist es für ihn gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite muss man sagen, zum einen, na, wenn man 5-Runden-Pick investiert, in der dritten Runde haben die Browns Dylan genommen von Oregon. Also da muss natürlich auch er kämpfen gegen einen anderen Rookie. Das ist auch bizarr. Zwei Quarterbacks an drei in der dritten Runde und fünften Runde. Also auch wieso, ne, wie sie das machen, diese Konkurrenz gleich schaffen. Dann sind da noch ein paar Veteranen dabei. Also eine bizarre Situation in Cleveland, eine bizarre Situation für Shedeur Sanders. Ich sehe aber das Glas hier halb voll. Ich glaube, das gibt ihm vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten, als im Vergleich, wenn er die gehabt hätte, wenn er jetzt irgendwo in der ersten, vielleicht zweiten Runde gedraftet worden wäre.
Was ihm ja erspart geblieben ist, ist, dass er der Mr. Irrelevant geworden wäre. Also der Spieler, der als letzter gedraftet wird. Da hat man früher nie so ein Auge drauf geworfen, zumindest nicht in den ganz großen Scheinwerfern. Seit Brock Purdy 2022 ist das ein bisschen anders. Das Football-Märchen kennt jeder. Dieses Mal heißt der Mr. Irrelevant Kobe Miner, ein Defensive-Back, der jetzt zu den New York Jets geht. Blöd
Ja,
gefragt. Kennst du
an
ihn?
Stelle 257, Kobe Miner von Memphis, ein DB. Das sind natürlich Compensatory Pick. Wir wissen ja, am Ende kommen oder in den Runden gibt es ja nochmal Compensatory Picks. Teams bekommen die, wenn sie zum Beispiel einen Coach abgeben müssen. Wenn jetzt Defense Coordinator von mal Head Coach woanders wird, kriegt man einen Compensatory Pick dafür, weil man ja einen wichtigen Baustein seines Teams verliert und so weiter, wenn man irgendwie Spieler in der Free Agency verliert. Deswegen eben 257 Pick dieses Mal und da ist es Kobe Miner. Mr. Irrelevant, muss ich sagen, ich habe nicht viele Informationen hinein. Ich kannte ihn bis dahin nicht wirklich, bin in Erscheinung getreten. Und Mr. Irrelevant, wie du sagst, jetzt bestimmter Fokus wegen dem, was ja eben passiert ist vor ein paar Jahren, mit dem Quarterback, der ja so eingeschlagen hat bei den 49ers. Aber auch vorher war das immer schon so ein bisschen, es wurde zwar immer ein bisschen belächelt, aber zumindest wurde das immer auch ein bisschen in der Öffentlichkeit wahrgenommen, weil eben mit dem Mr. Irrelevant kam da so ein bisschen, hat man noch ein bisschen mit dem Promotion gemacht und so weiter und so fort. Trotzdem, Kobe Meiner ist in der NFL. Er ist ein Spieler der New England Patriots und er wird mit Sicherheit seine Chance bekommen, sich im Camp zu beweisen und sich einen Roster-Spot zu erkämpfen. Und wir wünschen ihm eine Karriere so ähnlich wie ihm Brock Purdy.
Wir schauen natürlich auch immer drauf, was die deutschen Footballer so machen. Und da haben zwei in diesem Jahr auch den Sprung in die NFL zumindest jetzt mal geschafft. Also Offensive Lineman Leander Wiegand geht zu den New York Jets und Kicker Lenny Creek zieht es zu den Atlanta Falcons. Beide hatten sich über das sogenannte International Player Pathway Program für einen Vertrag empfohlen. Philipp, was ist, genau ist das und hat das Vorteile und welche, wenn ja, welche?
Ja, es hat unheimliche Vorteile. Das gab es zu meiner Jugendzeit noch nicht. Das kam dann jetzt ein bisschen später auf und es ist ein Programm, das Spielern, die außerhalb USA entweder Football spielen oder gar kein Football spielen, sondern nur Athleten sind, zu ermöglichen, eine NFL-Karriere anzustreben. Das ist ein Programm, in dem eben Spieler aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenkommen, zusammen trainieren und sich für die Combine vorbereiten. Da gibt es auch spezielle Programme, auch spezielle Combines, an denen sie teilnehmen, beziehungsweise auch Pro Days, an denen sie auch mit teilnehmen bei verschiedenen Colleges. Und sie werden darauf vorbereitet, im Rahmen des International Pathway Programs zu NFL-Teams zu kommen und da über mehrere Jahre das Footballspiel zu verfeinern. Und genau dadurch kam auch Leander Wiegand zum Beispiel jetzt zu den Jets. Ein O-Line-Spieler und ich finde, wir kommen gleich noch auf den anderen zu sprechen, aber bleiben wir erstmal bei Leander Wiegand. Was ich interessant finde, ist, der hat ja überhaupt erst vor 7, 8 Jahren mit Footballspielen angefangen. War sogar der Spätzünder, war, ich glaube, meine in den USA im Austausch hat der Football, weil ihm das gefallen hat, Aachen angefangen zu spielen. Er war aber schon, glaube ich, 18, 19, also relativ spät. Und hat sich dann gleich innerhalb von, ich glaube, 2, 3 Jahren in die ELF zu den Centurions vorgearbeitet, dann wurde er Meister mit Ryan Fire und zuletzt in Munich bei den Ravens gespielt und sich da für den International Pathway Program empfohlen. Und jetzt steht er auf dem NFL-Roster. Das muss man sich mal vorstellen, ja, wie schnell das ging. Zwischendurch eine kleine Notiz am Rande, da gibt es eine kleine Verbindung auch mit mir. Er hat ein Stipendium bekommen von der University of Central Florida, wo ich auch meinen Abschluss gemacht habe und ja, Teil des Footballteams war kurz. Also, na, liegt mir schon ein bisschen nah am Herzen. Er war zwar nicht lange da, aus privaten Gründen hat das College vorzeitig verlassen, hat mir aber nicht geschadet. Er ist jetzt in der NFL, hat seinen Weg da gemacht, hat den Weg gefunden. Bei den Jets kriegt er einen extra Roster-Spot. Wir müssen dazu sagen, dass die Spieler, die aus dem National Pathway Program kommen, nicht gegen die Zahlen des Active Roster, beziehungsweise des Rosters zählen. Also sie haben einen extra Spot, wenn du jemanden aufnimmst als aus dem Programm in der NFL, darfst du einen Spieler mehr auf dem Roster führen. Und das hat auch natürlich den Vorteil, dass du als International Pathway Program Spieler ein bisschen mehr Freiheiten hast. Du wirst da nicht irgendwie gleich gecuttet, sondern hast einen Sonderstatus und kannst dann intensiver lernen und bekommst ein bisschen mehr Zeit, um dich da zu entwickeln. Also für ihn eine wunderbare Sache. Nicht zu vergessen, er hat bei der Combine, meine ich, 39 Mal die 100 gedrückt. Also das war der absolute Top-Wert. Ich glaube, der nächstbeste war bei 33, 35 was in diesem Jahr. Also das ist ein Bär von einem Mann. Ich glaube, 1,96 groß, knapp 140 Kilo schwer. Das ist ein Riesentyp und ein Riesentalent, sagt man. Mich würde es freuen, wenn er da länger in der NFL verweilt und sich da einen Roster-Spot erkämpft in der Zukunft.
Also das wäre jetzt übrigens noch eine Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte, nämlich diese Geschichte mit dem Bankdrücken. Dadurch hat das ja auch richtig in die Medien geschafft. Wie viel Wiederholungen hättest du geschafft mit 102 Kilo? Und Philipp, warum braucht er diese Kraft?
Naja, also erste Frage, mein Bestwert war 15, wobei als Receiver war das schon sehr ordentlich, meine ich. Für mich hat es gereicht. Warum ist es wichtig? Es zeigt natürlich, dass er eine bestimmte Kraft hat und du musst ja als O-Line-Spieler musst du ja die Gegenspieler wegdrücken. Nicht zu vergessen, die wiegen zum Teil ja auch 120, 30, 140 Kilo und mehr. Also da muss man schon natürlich ein bisschen Kraft haben. zeigt aber auch Kraftausdauer. Warum ist das wichtig? Weil du ja natürlich als O-Line-Spieler ja im Spiel 60, 70 Spielzüge hast, in denen du jedes Mal die Hände an jemanden anlegst. Du bist ja bei jedem Spielzug aktiv dabei. Das heißt, du brauchst diese Kraft und diese Ausdauerkraft. Du musst es immer wieder einsetzen. Und wenn du jetzt 39 Mal die 100 Kilo gedrückt hast, dann weißt du, bist du nicht nur stark, sondern hast auch diese Kraftausdauer. Und das ist für einen O-Line-Spieler sehr wichtig. Und für ihn in diesem Fall war das wichtig, genau weil, deswegen, weil du es gesagt hast, du brauchst ja irgendwas, um auf dich aufmerksam zu machen. Und wenn du natürlich die meisten Wiederholungen beim Bankdrücken hast, dann guck erstmal, wer ist das überhaupt? Wer ist denn dieser deutsche Typ, der da sowas macht? Und das brauchst du. Er hat es geschafft, diesen Moment für sich zu nutzen und sich so zu empfehlen. Und ich bin da sehr froh, dass er jetzt Teil der NFL ist bei den New York Jets.
Den Leander haben wir jetzt durch. Jetzt haben wir den Lenny Creek. Das ist ein Kicker. Ich würde mal sagen, der muss nicht so viel Bank drücken, oder?
Muss er nicht, trotzdem, du würdest dich wundern, wie athletisch NFL-Kicker und Panther sind. Also ich habe da ein paar gesehen in meinem Leben und das sind oft sehr, sehr gute Athleten, auch sehr stark. Also würde mich nicht wundern, wenn er da auch da nochmal nachlegen würde. Speziell, wenn er in die NFL kommt, wird er mit Sicherheit noch einiges nachlegen. Ich glaube, in die Gegend von Wiegand kommt er nicht, aber mit Sicherheit wird er auch athletischer noch werden, als er das jetzt schon ist. Und es ist ein interessanter Spieler. Auch er hat jetzt keine super lange Vorgeschichte im Football, war ja eigentlich eher ein Fußballspieler, meine ich, aus Berlin und hat sich dann irgendwann über seinen Bruder für Football begeistert. Aber ich meine, er hat auch erzählt, ihm war das ein bisschen zu physisch, ein bisschen hatte Angst vor Verletzungen, deswegen hat er angefangen, Kicker zu spielen und kam da durch die Jugend mal in der Berlin Adler und später zu den Stuttgart Surge, hat da ganz gute Leistungen gezeigt und sich für das National Pathway Program empfohlen, was wir gerade schon besprochen haben. Und das Interessante ist, er hat jetzt im Februar, gab es ja die NFL Combine. Und da ist er ja durch den Pathway Program reingekommen. War der einzige Kicker, von denen die da waren, der alle Field Goals getroffen hat. Also da fängt man irgendwie 25 an, alle 5 Yards geht man da hin, also 25, 30, 35, bla bla bla, bis zu 55 Yard Linie, sowohl links als auch rechts. Und er hat sie alle versenkt. Ja, und danach gab es ja noch den Pro Day in South Florida. Dem National Pathway Program hat den Pro Day in South Florida gehalten. Und auch da hat er richtig gute Leistung gezeigt, hat alles da reingeschossen. Und da haben die Falcons sofort gesagt: So, junger Mann, so einen können wir gebrauchen. Hat gleich einen Dreijahresvertrag bekommen, auch einen Signing-Bonus, meine ich. Also der hat auch super schnelle Karriere gemacht von dem International Pathway Program zu den Atlanta Falcons, komischerweise, ich meine, die komischerweise nicht, aber interessanterweise, die haben natürlich auch einen super Kicker mit Younghoe Koo, dem sie 2022 eine 5-Jahres-Extension gegeben haben. Vielleicht planen sie schon für die Zeit danach oder vielleicht auch irgendwann dazwischen. Aber das Gute ist, er kann mit Sicherheit in Atlanta noch viel lernen. Er kann an seiner Athletik arbeiten, er kann an seinem Fuß arbeiten. Er hat dann die Zeit, sich dort zu entwickeln und auch ihm wünsche ich und hoffe, dass er sich da auf lange Zeit etablieren kann und sich eben einen Roster-Spot irgendwann bei den Falcons erkämpft.
Jetzt haben wir viel auf die Spieler geschaut. Wir haben vorhin aber auch schon mal angerissen, der Blick auf die Franchises. Also, wo würdest du sagen, welche Franchise hat wirklich bei dem Draft so seine Lücken richtig gut schließen können? Und wo sagst du, waren welche dabei, wo du sagst, also das passt nicht?
Ja, ein Team, das hast du angesprochen letzte Woche, das waren die 49ers. Und wir haben gesagt, die 49ers haben eigentlich bis jetzt in der Offseason nur durch Abgänge geglänzt. Robert Saleh ist wieder da als Defense Coordinator, der war ja zwischenzeitlich bei den Jets mal Head Coach, ist da in Ungnade gefallen und ist jetzt wieder nach 5 Jahren Abstinenz bei den 49ers, aber in Abwesenheit nicht Abstinenz, weil er war ja weiterhin beschäftigt. Ja, die hatten, wie gesagt, viele Abgänge und er ist für mich einer der Gewinner mit den 49ers, weil die ersten 5 Picks der 49ers waren alles Defense-Spieler. Die haben sich mit Mykal Williams einen sehr guten Edge-Rusher geholt und dann ging es genauso weiter, ein Defensive Tackle, Linebacker, Cornerback, Defensive Tackle. Also die haben auf jeden Fall gesagt, hey, Robert, wir geben dir Material zum Arbeiten, wir wollen wieder durch die Draft aufbauen. Sie haben viele Abgänge, allem voran so Leute wie Tre'Davious White als Cornerback, Drake Greenlaw, der Linebacker, Talanoa Hufanga, einer meiner Lieblingsspieler in der NFL als Safety, die sind alle weg und das hat man versucht zu schließen. Natürlich muss man abwarten. Ist die Draft Class genauso gut? Kann man diese Lücken von diesen herausragenden Spielern schließen? Das bleibt alles noch abzusehen. Aber sie haben auf jeden Fall das gemacht, was sie sich vorgenommen haben. Abgänge, Lücken, speziell in die Defensive stopfen und ihrem alten, neuen Defense-Coordinator Material zum Arbeiten zu geben. Also für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt eine der Gewinner dieser Draft, beziehungsweise eine der Mannschaften, die für mich so mit am besten ihre Nöte durch die Draft adressiert hat.
Und das Gegenstück?
Bitte?
Das Gegenstück, also wer hat es nicht so gut gemacht?
Ja, wer hat es nicht so gut gemacht? Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil natürlich ist es so ein Blick auf die Kristallkugel, die Draft. Ne? Aber was ich komisch fand so ein bisschen, war die Draft von Cleveland. Für mich ist Cleveland so einerseits ein bisschen der Sieger, andererseits aber auch so ein bisschen eine komische, bizarre Draft. Die haben zwischendurch mal zwei Running Backs und zwei Quarterbacks gedraftet zwischen der dritten und der fünften Runde. Also auch, warum so viele auf der Position? Sie wollten ja unbedingt, was sie brauchen, ist ein Wide Receiver zum Beispiel. War einer der Top-Needs von denen vor der Draft. Und da haben sie sich gar keinen geholt, da haben sie überhaupt nicht versteckt. Vor der Saison, oder beziehungsweise vor der Draft jetzt, Myles Garrett hatte die ganze Zeit, das ist ja der herausragende Pass-Rusher in der NFL, der beste Spieler bei den Browns. Er wollte weggehen, wollte getradet werden, konnte ihn noch umstimmen. Und in dem Interview direkt danach hat er gesagt, hey, ich weiß jetzt, die Browns haben einen klaren Plan auf der Quarterback-Position und deswegen, auch deswegen bleibe ich hier und will was aufbauen. Und den kann ich überhaupt nicht erkennen. Was ist denn jetzt auf der Draft-Position bei denen los? Ja, sie haben sich Dylan Grabier geholt. Der war einmal ein Heisman-Trophy-Finalist im College, hat auch gute Leistungen gezeigt, ist jetzt aber nicht der Top-Draft-Pick, den man auf der Quarterback-Position so vorausgesagt hat. Dann haben sie natürlich mit Shedeur Sanders einen geholt in der fünften Runde, von dem sie anscheinend nicht so viel halten, sonst würden sie ihn ja nicht bis ganz nach hinten schieben in der Draft und praktisch einfach nur mitnehmen mit dem letzten Pick. Joe Flacco ist 40 Jahre alt, ist natürlich schon eine Ikone auch in der NFL, ein sehr guter Spieler, aber der kann die Lösung und die Antwort nicht sein. Kenny Pickett wurde schon zweimal getradet in seiner NFL-Karriere und hat auch nirgendwo eingeschlagen. Also für mich haben sie so ihre Draft-Needs nicht wirklich abgedeckt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben sie auch ein paar dritte Spieler geholt mit Mason Graham an die Nummer 5, den wohl mit den besten Tackle. Und dann eben für mich einer der besten Spieler in der zweiten Runde, gleich der erste Pick, Carson Schwarzenegger, ein Walk-on mal bei UCLA. Der hat ja kein Stipendium bekommen, der musste sich erstmal aufs Roster im College kämpfen und ist dazu einen richtig guten Linebacker geworden, ist vielleicht in der Pass-Coverage nicht so, oder beziehungsweise im Rush nicht so ausschlaggebend, aber in der Pass-Coverage kann er helfen und im Run-Support, also für mich ein sehr guter Pick. Deswegen sage ich, ne, ein bisschen Schatten, ein bisschen Licht bei den Cleveland Browns, ein bisschen eine Wundertüte. Eigentlich das, was man von den Browns in den letzten Jahren gewohnt ist, ein bisschen Chaos und jetzt gucken wir mal, wie sie damit zurechtkommen.
Ein Name, der ja so ein bisschen über dieser Draft schwebte, auch wenn er nicht mehr der jüngste Spieler ist, ist Aaron Rodgers. Also viele haben ja gesagt, ich glaube, zuletzt war er bei den Pittsburgh Steelers im Gespräch und da hat man gesagt, da muss man mal gucken, was die Steelers machen. Was würdest du denn nach der Draft sagen? Geht er zu den Steelers oder hört er auf?
Naja, ich glaube, das ist im Moment die einzige Option für ihn. Steelers haben ein gutes Team. Sie sind ein Team, das jedes Jahr irgendwie in den Playoffs landet. Und man sagt die ganze Zeit, die sind eigentlich ein Quarterback away von einem richtig guten Team, das wirklich um die Conference Championship und vielleicht um Super Bowl kämpfen kann. Also für ihn, einzige Option sind die Steelers. Die Frage ist, wollen die Steelers das auch? Und wollen die da investieren? Aaron Rodgers kommt ja nicht umsonst. Der kommt ja nicht für einen günstigen Preis dahin. Und deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers aufführen kann und will zu dem Zeitpunkt. Das ist nur ein Gefühl. Ich glaube, er hat noch eine Rechnung offen mit der NFL. Er ist immer für eine Überraschung gut. Die Draft hat ihm ja nicht geschadet. Ja, es ist ja nichts da, wo man sagt, oh, jetzt kann er auf jeden Fall nicht zu den Steelers gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er doch noch dahin kommt und vielleicht mal so ein, zwei Jahre noch mal so eine Abschiedstournee gibt. Ist die Frage, wie gut kommt er mit Mike Tomlin klar? Mike Tomlin ist eher so ein bisschen ein, ich will jetzt nicht sagen Hardliner, aber einer aus der alten Schule, der von den Spielern sehr respektiert wird, aber auch so ein No-Nonsense-Coach. Und die Frage ist, wie kommen diese zwei starken Persönlichkeiten zusammen? Ich würde aber sagen, das ist doch nicht das Ende für Aaron Rodgers. Ich glaube, der will noch mal.
Roger Goodell ist nicht umsonst der NFL-Commissioner und er hat ja auch immer wieder neue Ideen, er sprüht immer was Neues aus und jetzt hat er so zwischen dieser Draft irgendwann mal gesagt, also er könnte sich jetzt gut vorstellen, dass man die Pickzeiten in Runde 1 von 10 Minuten auf 7 Minuten verkürzt, dazu eine einmalige Möglichkeit zur Verlängerung. Philipp, was glaubst du, was steckt da dahinter und was hältst du davon?
Ja, ich glaube, man will das Ganze interessanter machen, auch fürs Fernsehen. Die Draft, speziell die erste Runde, dauert einfach lange. Ja, und man weiß heutzutage, viele Zuschauer haben einfach nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne. Es ist zwar interessant, aber viele Leute, diese langen Pausen zwischen den Picks sind auch schwer zu füllen. Man muss natürlich da viel Content liefern und geht vielleicht für viele Gelegenheitszuschauer einfach mal zu sehr in die Tiefe. Ja, man will Show sehen, man will laut sehen, man will Licht sehen, man will Farben sehen, man will Emotionen sehen. Und ein Spieler kommt raus, sein Name wird rausgerufen, alle jubeln oder alle pfeifen, was auch immer. Der kommt raus, man sieht ihn, er umarmt den Commissioner, es gibt ein kurzes Interview, sind Emotionen da und dann fällt das Ganze ab und man wartet, wartet und dann gibt es wieder ein Highlight. Und ich glaube, das will man ein bisschen verkürzen, man will das Ganze interessanter machen für die Fernsehzuschauer, einfach ein bisschen noch die Show ein bisschen mehr hervorheben. Kann ich auch verstehen, die meisten Teams brauchen diese Minuten ja auch alle nicht. Das Einzige, wo man es wirklich braucht, ist mal so, wenn man über einen Trade nachdenkt und vielleicht ein bisschen rumtelefonieren will, aber die meistens haben sie ja schon die haben natürlich ihre Spieler alle gerankt und wissen, wer da jetzt wo dran ist. Halte ich persönlich für eine gute Idee. Ich bin natürlich ein Football-Purist. Ich liebe Football auch in der Tiefe, aber ich glaube, wenn man das Ganze ein bisschen verkürzt, wird es noch interessanter und noch angenehmer anzusehen.
Also, the show must go on. Blicken wir ein bisschen nach vorne. Also, die Draft ist Geschichte. Und jetzt beginnen ja die Franchises so ganz, ganz langsam auch mit der aktiven Vorbereitung. Das startet normalerweise immer mit diesem sogenannten Off-Season-Workout. Das ist für die Spieler freiwillig.
Ja.
Wenn aber einer nicht teilnimmt und nur noch ein Jahr Vertrag hat, dann gibt es direkt die Gerüchteküche. In diesem Jahr kocht die besonders hoch bei den Buffalo Bills mit James Cook und bei den 49ers mit George Kittle. Zwei große Namen. Was glaubst du? Also beide haben gesagt, nö, also ne, wir machen einfach nicht mit. Ist es tatsächlich so, dass sie sagen, es ist freiwillig, muss nicht, oder glaubst du, dass da doch so ein bisschen Vertragspoker dahinter steckt?
Ja, ich glaube, ja. Es wird auch als Vertragsmasse mit reingeschmissen. Oft, das sind oft die ersten Anzeichen von Spielern, speziell wenn es Spieler sind, die jedes Jahr da waren. Ja, dass die vielleicht erstmal so ein bisschen sagen, nö, ich bleibe erstmal kurz fern. Es ist aber, wir dürfen nicht vergessen, es ist freiwillig. Natürlich wollen die Teams, dass die Spieler da sind, weil dann haben sie sie unter Kontrolle, sie können sie beobachten, sie wissen ganz genau, wie entwickeln sich, wie ernähren sie sich, wie trainieren sie, sind sie fit in Offseason oder nicht. Und jetzt muss man aber unterscheiden. Die Spieler, die schon länger in der NFL spielen, die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Die haben auch ein bestimmtes finanzielles Niveau erreicht, indem sie sich selbst ihre Top-Trainer holen, ihren Koch, ihren Physio, ihren Therapeuten, was auch immer, und sich da sehr, sehr gut versorgt. Also die wissen, wie die ganze Mühle mahlt. Sie wissen, was sie tun müssen, um fit zu bleiben und haben natürlich einen Vertrauensvorschuss in der NFL. Also der High-Profile-Spieler auf jeden Fall. Das heißt, da sieht man es erstmal in den OTAs, also diese Organized Team Activities, die hier noch freiwillig sind, sieht man das nicht so tragisch. Bei jüngeren Spielern, bei Spielern, die noch nicht so erfahren sind, will man natürlich sehen, ich will sehen ganz genau, was du machst, wie du dich entwickelst. Also das ist so erstmal noch nichts. Und dann geht es ins Mandatory Minicamp. Also vorher gibt es nochmal den Rookie Minicamp. Das ist jetzt im Mai, die ersten 2 Wochen, dann kann sich ein Team aussuchen, beziehungsweise früher oder später. Da kommen erstmal nur die Rookies zusammen. Und man darf auch nicht vergessen, dass in diesen ganzen Team-Activities, das ist ja alles nur in T-Shirts, da gibt es keinen Kontakt, da gibt es oft auch in den ersten Phasen gar keinen Offense gegen Defense, das ist eigentlich alles nur Walkthrough, das ist mehr so mentale Arbeit und dann so die physische Arbeit an der Physis, an der Ausdauer und so weiter und so fort. Trotzdem, die Spekulationen fangen natürlich schon früh an, bei diesen auch High-Profile-Spielern. Jedes Zeichen, jedes Mal, wenn sie etwas anders machen als in den Jahren zuvor, wird das natürlich auf die Goldwaage zunächst schon mal gelegt. Man guckt da ganz besonders drauf, und deswegen wird es auch nicht abreißen. Aber das ist genau das Spannende an NFL, dass es diese Spekulationen gibt. Ich würde da jetzt noch nicht so viel was reinlesen. Wenn es dann in die Minicamps geht, in Mentor-Minicamps und da jemand wegbleibt, es zieht von der Strafe nach sich, aber da weiß man, ups, da braut sich was zusammen, da muss was geschehen. Im Moment noch sind es schöne Gerüchte, aber noch nicht so viel Substanz dahinter.
Also es bleibt spannend. Philipp, es sind noch knapp 4 Monate, bis die Saison startet. Wie überbrückst du diese Zeit?
Ja, wie wirklich gesagt, ich meine, es ist gar nicht mehr so lange hin, dann geht es ja, wie gesagt, irgendwann mit dem Camp im Juli los, dann am 31. Juli, meine ich, ist schon das Hall of Fame Game, also das erste Preseason-Spiel. Und bis dahin kann noch einiges passieren. Aber es ist eine schwere Zeit. Das Gute ist, das schöne Wetter, kommt man ein bisschen draußen da sein und selber ein bisschen Football rumwerfen. Aber es ist für den NFL-Fan jetzt so ein bisschen die ruhige Phase. Ja, es gibt dann Updates mit den Minicamps. Was machen die Rookies? Wie entwickeln sie sich? Aber es ist so ein bisschen mit die schwierigste Phase. Da müssen wir alle tapfer sein und abwarten. Gar nicht mehr so lange, da geht's hin. Aber eine Sache, auf die würde ich gerne nochmal ankommen, weil es gibt noch,
Gerne.
vielleicht ganz kurz nochmal zu Draft. Es gibt einen Spieler, muss ich sagen, über den ich mich besonders gefreut habe. Der wurde zwar nicht gedraftet, wurde aber von den Tampa Bay Buccaneers als undrafted Free Agent gesigned. Und da rede ich von Desmond Watson. Das ist ein Defensive Tackle von den Florida Gators. Warum spreche ich ihn an? Weil es mit Abstand der größte Mann ist, den es dieses Jahr im Football gibt. Er wiegt über 460 Pfund. Und warum komme ich auf ihn zu sprechen? Weil er hat eigentlich in den Videos, die ich gesehen habe, von ihm sehr gut ausgesehen als Tackle, auch sich sehr gut bewegt, wurde nicht gedraftet. Aber die Bucks nehmen ihn in ihr Team. Er ist eigentlich, ich glaube, 20, 30 Kilometer entfernt von Tampa Bay aufgewachsen, also geht wieder nach Hause. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Bucks haben in der Mitte auch einen gewissen Vita Vea, einen riesen Typen mit 350, 360 Pfund. Und jetzt bringt man noch einen 460 Pfünder dazu. Wenn er es denn ins Lineup schaffen sollte, dann hätten die Bucks in der Mitte geballte, ja, 700, 800 Pfund, nur von zwei Spielern. Das ist ein Spieler, den würde ich mir sehr gerne mal anschauen, live, wie er sich in den NFL-Camps schlägt. Ich finde so und solche Geschichten wunderbar. Das ist einer, dem man eigentlich so das nicht zutraut, mit solchen Maßen sich da vielleicht durchsetzen kann. Also den kann ich allen ans Herz legen. Guckt mal immer mal bei den Tampa Bay Buccaneers rein. Was macht Desmond Watson? Wird sicher interessant.
Ja, und bei den Maßen, die du genannt hast, kann man den jungen Mann ja gar nicht übersehen. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Und du hast gesagt, noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Es dauert gar nicht mehr so lange, bis der Football wieder losgeht.
Und da freuen wir uns besonders drauf. Die NFL, das ist für mich mit die größte Show auf der Welt, die größte Sportshow definitiv. Ich freue mich wie Bolle. Bald geht's los. Und im Juli, ja, im Juli geht's schon mit den Camps los. Und dann kommen die Spiele, das Highlight des Jahres.
Sehr schön. Philipp, mach's gut.
Danke dir.